der Industriepodcast des VDMA. Europas Industrie lebt vom Export und der Export braucht freie Märkte, offene Grenzen und klare Regeln. Aber die Bereitschaft der großen Wirtschaftsnationen, sich auf ein multilaterales Handelssystem und die Spielregeln der WTO zu verpflichten, schwindet seit Jahren. Mit der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump stellt sich nun auch noch die Frage, beruht der globale Handel künftig nur noch auf Deals statt auf Abkommen und allgemeingültigen Regeln? Wer die Verkündung von teils aberwitzigen Zöllen als Liberation Day vermarktet, signalisiert seinen Handelspartnern jedenfalls ganz klar, ab jetzt gilt das Faustrecht. Auf der anderen Seite können auch die größten Wirtschaftsmächte der Welt, die USA und China, kein Interesse daran haben, dass im Welthandel nur noch der wilde Westen herrscht, weil ja auch diese beiden Länder auf Im- und Exporte angewiesen sind. Wohin entwickelt sich also der globale Handel und welche Folgen hat das für den industriellen Mittelstand und seine Unternehmen? Darüber sprechen wir jetzt im VDMA Industrie-Podcast mit Stefan Handke, President und CEO der Schneeberger Gruppe, einem international tätigen Hersteller von hochpräzisen Linearführungen, Mineralguss und Systemtechnik mit weltweiten Produktionsstätten und Headquarter in der Schweiz. Und Stefan Handke ist zusätzlich noch der Vorsitzende des Außenwirtschaftsausschusses im VDMA. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich begrüße Oliver Richtberg, seit Frühjahr dieses Jahres der Leiter der VDMA Außenwirtschaft. Hallo, schön, dass auch Sie dabei sind.
Vielen Dank, hallo.
Mein Name ist Steffi Burmeister und wir beginnen unser Gespräch mit einer kleinen Vorhersage. Die USA und die EU haben sich ja gerade auf einen allgemeinen Zollsatz von 15% für europäische Exporte geeinigt. Was glauben Sie, wo liegt dieser Zollsatz zum Jahresende 2028, wenn Trumps Amtszeit endet?
Schwierig zu sagen, aber ich schätze mal zwischen 0 und 50%, je nachdem, wie lernfähig und wie lernwillig die Regierung dort ist.
Die schwierigste Frage zuerst, Donald Trump vorherzusagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ungefähr im gleichen Rahmen sind bei 15%. Ich glaube aber, dass die Unsicherheit nie wirklich weggehen wird, weil auch kurz nach den 15% gab es dann wieder mehr Produkte im Stahlanteil und Aluminiumanteil. Also ich fürchte, die Unsicherheit wird nie weggehen.
Der Zollstreit der vergangenen Monate hat ja gezeigt, wie erratisch Handelspolitik wird, wenn gültige Regeln einfach über Bord geworfen werden. Herr Handke, aus Sicht eines Unternehmers, wie kompliziert ist das Ganze für Unternehmen im Augenblick?
Also ich möchte das mal mit zwei Worten zusammenfassen. Einmal Chaos. Es herrscht Chaos auf allen Seiten. Keiner weiß, wie er die Exporte überhaupt verzollen soll, in welche Kategorie fallen die. Es werden neue Materialzollnummern pro Woche übergeben. Dann gibt es eine im Prinzip für Aerospace und Defense gibt es Ausnahmeregelungen. Also ich sage Ihnen, Chaos und Unsicherheit herrschen im Moment vor. Wir unterscheiden ja zwischen den Zolltarifen allgemein. Jetzt hat man nochmal das Thema Stahl, müssen wir rausrechnen. Also aus meiner Sicht ist der Aufwand, den so ein Unternehmen wie wir auch hat, ist enorm. Und diese Unsicherheit, die wir auch sehen in Richtung USA, die trägt nicht dazu bei, dass wir in einen Wachstumspfad wieder reinkommen können. Also die zwei Begriffe beschreiben das sehr gut für mich, Chaos und Unsicherheit. Und das ist Gift für eine Wirtschaft.
Ja, Herr Handke, Sie haben es gerade schon angesprochen. Stahl ist da außen vor. Ansonsten 15% Zoll. Viele Beobachterinnen und Beobachter sagen, ja, es hätte auch schlimmer kommen können. Und wenn wir auf die Schweiz oder China blicken, dann droht Donald Trump ja tatsächlich gerne mit weit höheren Zöllen. Das heißt, wie schlimm sind die 15% jetzt wirklich?
Ich muss unterscheiden. Also ich bin natürlich hier Schweizer Headquarter. Die Schweiz hat es mehr getroffen als die EU. Die EU hat dann aus meiner Sicht ein gutes Verhandlungsergebnis erreicht. Das muss man sagen. Die 15% per se, die schmerzen mich gar nicht so, solange die Wettbewerber und der Rest der Welt auf demselben Niveau anbietet. Weil dann haben wir nochmal gleiche Ausgangsbasis, um in die USA zu exportieren. Mit einem höheren Zoll aus der Schweiz tut uns das natürlich weh. Sie sind auf einen Schlag nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn sich die Zölle unterscheiden. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, die 15%, das ist ein Feld, in dem wir mit den Wettbewerbern Japan, Korea und so weiter leben können. auf gleichem Feld uns bewegen und damit auch wettbewerbsfähig bleiben. Also Schmerzens halten sich im Moment, wenn das Ganze stabil bleibt, halten sich aus meiner Sicht in Grenzen.
Jetzt hat der Zolldeal ja aber auch eine gewaltige Hintertür namens Sonderregeln für Stahl und Aluminium. Herr Richtberg, wie sehr betrifft das denn den Maschinen- und Anlagenbau?
Ja, das trifft uns leider zu 100%, weil wir im Gegensatz zur Autobranche oder Pharmabranche keinen 15%-Deckel haben. Das heißt, es ist jederzeit möglich, dass neue Maschinenbauprodukte in die Stahl- und Aluzölle fallen. Und es ist so, dass bei der ersten Runde rund 400 neue Produkte zu den Stahl- und Aluzöllen hinzugefügt wurden. Und rund die Hälfte davon waren Maschinenbauprodukte. Das heißt, allein jetzt sind schon rund 30% unserer Exporte von diesen Zöllen betroffen. Und das Schwierige ist auch, dass in 4 Monaten und dann alle 4 Monate dieser Prozess wiederholt wird, dass neue Zollnummern hinzugefügt werden können. Das heißt, diese Unsicherheit, dass wir nicht wissen, welche Zölle wir zu zahlen haben, die ist komplett wieder für uns da. Also der Deal ist in diesem Sinne für uns hinfällig. Und das ist das große Problem.
Herr Richtberg, der VDMA hat ja jetzt schon mehrmals die Entwicklung von Handelsbarrieren weltweit ganz grundsätzlich analysiert. Welches Bild ergibt sich daraus?
Kein gutes, leider. Also das letzte Mal, als wir die Untersuchung durchgeführt haben, ist 2-3 Jahre her, waren bereits 80% der EU-Exporte von Handelsbarrieren betroffen. Und die 3 größten Übeltäter sind dabei Subventionen von ausländischen Staaten, dann technische Handelshemmnisse, das heißt, dass jeder Staat unterschiedliche lokale Anforderungen hat an Standards. Und was immer mehr kommt, sind Buy-Local-Politiken von den unterschiedlichen Staaten. Also das kommt wirklich immer mehr, vor allem auch Indien, China, USA. Das ist auf dem Vormarsch und jetzt seit den 2 Jahren ist natürlich auch nochmal viel mehr passiert. Das heißt, wir haben die US-Zölle natürlich, aber auch China, die jetzt Exportkontrollen für seltene Erden haben. Das heißt, das Bild war vorher schon nicht gut und verschlechtert sich leider momentan noch ein bisschen mehr.
Ja, wir erleben also im Augenblick wirklich eine eher kontinuierliche Abwärtsspirale, wenn wir auf den Freihandel und offene Märkte schauen. Was müsste denn geschehen, um diese Entwicklung zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu stoppen, Herr Richtberg?
Also der große Wurf, den wir uns alle wünschen würden, wäre eine Reform der WTO. Das heißt, die WTOs halten sich momentan noch sehr viele, also 75% des Handels läuft noch über WTO-Regeln. Das Problem ist, dass wenn Streitigkeiten auftreten, die WTO mittlerweile zahnlos geworden ist. Das heißt, das Berufungsgericht bei der WTO ist nicht mehr besetzt. Das heißt, wenn die WTO eine Entscheidung trifft, dann kann die nicht mehr durchgesetzt werden. Und das ist halt ein Problem, weil die Staaten sich dann im Streitfall von der WTO abwenden. Die Reform ist extrem unwahrscheinlich, weil es Konsensentscheidungen geben muss in der WTO. Das heißt, über 160 Staaten müssten sich einig sein. Und wie schwierig das ist mit Konsensentscheidungen, sehen wir schon in der EU. Zweitbeste und realistischere Option wäre unserer Meinung nach mehr bilaterale Handelsabkommen. Das heißt, die EU mit Mercosur, Indien und Indonesien. Es ist realistischer und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg.
Haben Sie da was zu ergänzen, Herr Hanke?
Es ist gar nicht mehr so viel beizufügen. Ich habe mir dieselben Gedanken gemacht. Die WTO wäre natürlich der Königsweg. Aber die WTO durch die Konsensentscheidung, sage ich, müssen alle mitmachen. Und da ist genau der Knackpunkt. Das wird aus meiner Sicht nicht mehr passieren. Die Welt differiert sich, geht in andere Richtungen. Die WTO als Instrumentarium, persönliche Meinung von mir, hat ausgedient. Von daher bleibt genau dieser Weg, bilaterale Handelsabkommen mit den Ländern zu schließen, ist ein langer Weg, zeitaufwendiger Weg, aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ganz davon abgesehen, was mir im Moment auch ein bisschen an der Politik gefällt, ich glaube, wir müssen von 2 Dingen bei der WTO weg. Wir müssen vielleicht eine WTO der Willigen schaffen. Also dann auch eine WTO, die funktioniert, Leute, die mitmachen wollen, aber die dann auch dahinter stehen. Das wäre für mich ein gangbarer Weg. Auf der anderen Seite bin ich kein Freund der Konsensentscheidung. Also wir müssen dann Mechanismen auch einführen in solche Themen. Aus meiner Sicht Zweidrittelmehrheit entscheidet. Sie bekommen, und das sehen wir politisch in der EU, fast nie eine 100% Konsensusentscheidung hin. Das wären Dinge, die man diskutieren muss. Aber momentan, in der momentanen Gemengelage, wie ich die Welt sehe, sind diese Freihandelsabkommen, wie es zum Beispiel die Schweiz mit Indien gemacht hat, da geht was. Also diese Länder wollen, die wollen mit uns zusammenarbeiten. Ich glaube auch, dass die EU und der VDMA das soweit unterstützt. Wäre für mich im Moment der gangbare Weg an der Stelle.
Die meisten Ökonomen waren ja vor Zöllen und einem Faustrecht im internationalen Handel, weil die Verluste für alle unterm Strich tatsächlich größer sind als die möglichen Gewinne. Ja, und trotzdem wenden sich immer mehr Staaten von der WTO und ihren Regeln ab. Woran liegt das denn jetzt eigentlich und was versprechen sich die Länder von den Handelskriegen?
Ich kann das nur mutmaßen, weil die Zölle sind jetzt aus meinem beschränkten betriebswirtschaftlichen Blick, machen die keinen Sinn. Die Staaten versuchen, ihre Märkte über Protektionismus zu schützen. Sie versuchen, Produktionen zurückzugewinnen und die Zeit dafür zu nutzen und das Geld dafür zu nutzen, einfach mit höheren Zöllen hier ihre Märkte abzuschotten. Aus meiner Sicht ist das ein sehr kurz gesprungener Weg, weil so eine Rückholung, wenn man jetzt USA sieht, und jetzt habe ich ein paar Jahre Erfahrung, Werkzeugmaschinenindustrie hat sich dort nach Asien verlagert, komplette Industriezweige sind raus aus USA. Diese zurückzuholen, das wird kein Weg, der in einer Legislaturperiode eines Präsidenten oder einer Regierung passieren kann. Das sind Jahrzehnte, um das zurückzuholen. Zum Zweiten bezweifle ich, dass das überhaupt positiv stattfinden kann, weil die Ausbildung der Leute gar nicht mehr vorhanden ist, um diese Industrieproduktion, die man verlagert hat, zurückzuholen. Also von daher, die versuchen über Protektionismus eigene Märkte quasi abzuschotten, was aus meiner Sicht allerdings eine Inflation treibt, Kosten treibt und sehr kurz gesprungen ist. Aus meiner Sicht nicht zielführend und wird sich dann irgendwann wieder umkehren müssen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung über Zölle hinaus. Also Teil des Handelskriegs sind ja auch Exportkontrollen von, ich sag mal, hauptsächlich China und den USA. Und da ist leider das Problem, dass der Handel oder der wirtschaftliche Nutzen nicht mal an erster Stelle steht, sondern gerade zwischen China und den USA geht es darum, wer hat die Macht weltweit, wer ist dann der Vormachtstellung. Das heißt, der Handel hat da mittlerweile nicht mehr die vorgeordnete Rolle. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das heißt, ich glaube, beide wollen keinen Handelskrieg und beide wissen auch, dass sie sich zum Teil selbst schaden, aber es ist einfach momentan nicht Priorität und das ist, glaube ich, auch ein Problem.
Es gibt natürlich die politischen Lager, dieses Decoupling USA-China sehe ich genauso. Und wir müssen aus meiner Sicht als EU so eine neutrale Rolle, wir brauchen den freien Welthandel, wir brauchen die Märkte. Das ist für uns eigentlich überlebensnotwendig und wir müssen an der Stelle auch gucken, dass wir nicht zwischen die Fronten geraten. Das ist einfach gesagt, aber verdammt schwierig umgesetzt. Und das wird die Herausforderung, dass wir im Prinzip nicht zwischen die Mühlsteine der verschiedenen Länder kommen in ihren Machtspielen um die Welt, weil hier geht Zölle als Machtinstrument aus meiner Sicht. Und das wird eine große Herausforderung für uns alle.
Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ob es wirklich so ein Entweder-Oder ist oder wie man da sich möglichst neutral verhalten kann. Nochmal zurück zur EU. Die möchte sich in dieser zunehmend bipolaren Welt ja gerne als stabilisierendes Element etablieren und ein starker Verfechter von Regeln im Handel und offenen Märkten sehen. Aber kann das überhaupt gelingen? Und ist das auch ernst gemeint, Herr Richtberg?
Ich glaube, dass es gerade jetzt gelingen könnte, weil die Bereitschaft auch von anderen Staaten und auch von der EU, wirklich Freihandelsabkommen abzuschließen, ist momentan durch Donald Trump größer als je zuvor. Also Donald Trump wird ja immer als Freihandelsgegner bezeichnet, aber bis jetzt auf die USA bringt er immer einen sehr, sehr großen Schub eigentlich für Freihandel, weil wenn wir allein jetzt in die EU guckt, wir haben den Abschluss mit Mercosur, wir haben eine politische Einigung mit Indonesien. Es gibt die Einigung, dass Indien bis Ende des Jahres kommen sollte. Das heißt, gerade in dieser Lage ist auch eine große Chance da, mehr Freihandel zu ermöglichen. Die Frage ist jetzt natürlich, meint die EU das ernst? Und das werden wir sehr zeitnah sehen. Also Mercosur wird in Kürze von der EU verabschiedet, hoffentlich. Da muss man sehen, wie sich der Rat der Europäischen Union und das Parlament entscheidet. Und man muss auch gucken drauf, was passiert mit Indonesien und Indien. Wenn die EU das wirklich ernst meint mit Freihandel und Stabilitätsanker, dann muss sie einfach ein bisschen Flexibilität zeigen in diesen Verhandlungen, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten eher weniger gemacht hat. Von daher, ja, das Ende des Jahres wird zeigen, wie ernst die EU das meint.
Die EU meint das ernst, 100%. Das ist überlebensnotwendig und ich glaube, das ist angekommen. Wir als EU, wir dürfen auch unsere eigene Position nicht unterschätzen. Da sind wir Weltmeister drin. Wir haben einen sehr großen Binnenmarkt, der für andere auch sehr interessant ist. Ich glaube, wir sind das neutrale Element, das versucht, die Welt über Handel zusammenzuhalten. Da kann ich Herrn Richberger nur zustimmen an der Stelle. Es ist allerdings für so ein Abkommen, so für so eine Vorgehensweise sind immer mehrere Seiten notwendig. Und Abkommen auch mit der Welt sind immer nur dann gültig, wenn alle mitmachen. Aber die EU ist, glaube ich, mit den Freihandelsabkommen, mit der Seite USA versucht man im Gespräch zu sein, ohne die asiatische Seite außen vor zu lassen, glaube ich, sind wir sehr gut unterwegs. Und ich glaube, wir meinen das ernst. Wir müssen unsere Macht einfach auch ein bisschen einschätzen können und mit einer Stimme sprechen. Das wird eine politische Herausforderung, die nicht so ganz einfach umzusetzen ist. Aber ich glaube, da dürfen wir unsere Kraft, unsere Innovation, unsere Industrie auch nicht unterschätzen. Da sind wir immer noch stark in der Welt. Und ich glaube, dass wir da was bewegen können in Zukunft.
Herr Handke, Sie haben jetzt schon öfter angesprochen, es wäre schlau, von der EU sich neutral zu verhalten. Aber es gibt immer mehr Szenarien, in denen das vielleicht nicht möglich ist und es eben ein Entweder-Oder gibt. Das heißt, Europas Unternehmen müssten sich entscheiden, USA oder China. Mit wem betreiben Sie Handel? Wie realistisch ist so eine Vorstellung und was würde das bedeuten?
Also ich kann davon nur abraten. Auf eine Seite zu bauen, gerade in diesen unsicheren Zeiten, wir sehen gerade, wie unsicher alles ist, auf eine Seite zu bauen, das würde unseren Handel und im Prinzip unsere Grundprinzipien, unsere Stärke, wird das minimieren, wird teilweise auch der einen oder anderen Seite in die Karten spielen, wenn wir uns da fokussieren. Ich sage, wir brauchen weltweiten Handel, wir brauchen gute Beziehungen in alle Richtungen, wir brauchen verlässliche Partner. Verlässlichkeit ist eines der Grundelemente, dass eine Wirtschaft überhaupt florieren kann. Und ich sage nur, ich warne davor, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Wir müssen hier in Richtung Neutralität gehen, in Richtung, natürlich sind wir immer einer Seite näher als der anderen, aber uns die Optionen für uns so weit offen halten, dass wir fair und respektvoll mit Partnern umgehen. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch so weit gemacht. Wir haben auch fair und respektvoll unsere Märkte geöffnet für die anderen. Und von daher wird sich die Frage überhaupt nicht stellen, dass ich könnte da im Prinzip ein Drittel meines Geschäfts, wenn ich das mal so sagen kann, kann ich sofort einstellen, wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste. Und das wird für uns nicht in Frage kommen.
Kann die Politik denn unterstützen oder inwiefern kann sie das denn in Brüssel oder auch in Berlin und Paris, Herr Richberg, um eben genau so ein Entweder-Oder-Szenario zu verhindern?
Verhindern schwierig. Aber was die Politik auf jeden Fall machen kann, und Herr Handke hat das vorhin im Endeffekt perfekt gesagt, ist, sie können den Standort Europa stärken. Weil wir sind in Europa keine militärische Macht, noch nicht. Wer weiß, ob es irgendwann kommt. Das heißt, das ist kein Hebel, den wir nutzen können in Verhandlungen mit den USA und mit China, wenn die uns rumschubsen wollen. Was wir aber haben, ist unser Binnenmarkt. Das ist einfach das größte Fund, das wir haben, diese wirtschaftliche Macht. Und je stärker diese Macht ist, und Herr Handke hat vorhin gesagt, wie man diese stärken kann, mehr Einheitlichkeit, weniger Bürokratie auch innerhalb des Marktes. Je stärker unsere wirtschaftliche Macht ist in der EU, desto stärker ist auch unsere Verhandlungsmacht gegenüber China und den USA, wenn wieder irgendwelche Regelungen auf uns auferzwungen werden sollten. Das heißt, die EU hat was in der Macht und das ist auch wirklich das Einzige, was sie machen können, weil natürlich können wir zu China sagen, bitte haltet euch an die Regeln. Wir können zu Donald Trump sagen, bitte keine weiteren Zölle. Aber es ist eher weniger erfolgsversprechend, sondern Deswegen das Einzige, was wir machen können und unbedingt sollten, ist den Binnenmarkt stärken.
Möchte da kurz angreifen, sehe ich ganz genauso, Erich Berg. Wir müssen uns und unsere Industrie stärken, diese Überregulierung reduzieren, unsere Stärken ausspielen und uns nicht selber schwächen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind eine starke Wirtschaft, wir sind eine starke Verbund in der EU und mit diesem Überregulierungswut machen wir uns selber schwach. Und da müssen wir aufpassen, dass wir mit gleichen Waffen einfach mit den Kollegen in der Welt uns gegenüberstehen und uns selber an der Stelle nicht schwächen. Und das wäre dann auch mein Wunsch und das wird uns als EU in Europa auch stärken.
Und wie glauben Sie, könnte ein Welthandelssystem der Zukunft zwischen Faustrecht und neuer Ordnung aussehen, damit da nicht nur die EU zufrieden ist, sondern eben auch die großen Weltmächte?
Ich habe eben gesagt, ganz kurz, ich bin ein Verfechter von WTO der Willigen. Ich finde das eine coole Idee. Wir müssen Leute an den Tisch bringen, die zusammenarbeiten wollen. Nur, dass wir das nochmal als Punkt haben. Wenn wir können mit USA, mit China, wenn der Partner nicht will, kann der uns das Leben zur Hölle machen. Und das ist das Thema, dann müssen wir uns mit Partnern zusammentun, die mit uns wollen und auf ein einheitliches System da aufbauen. Und von daher finde ich das von der Idee her mit den bilateralen Abkommen eigentlich eine gute Vorgehensweise.
Ich würde es zu 100% unterstützen. Ich würde vielleicht nochmal gern eine Botschaft rüberbringen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die WTO nicht totreden. Also in diesen Kanon eintreten, die WTO ist tot. Es ist wirklich noch so, dass immer noch 75% des Handels über die WTO abgewickelt werden. Das heißt, es passiert noch viel über die WTO. Es wird halt eher problematisch, wenn Streitigkeiten eintreten. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Die WTO ist immer noch wichtig. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, da bin ich mir sicher. Auch Donald Trump wird irgendwann nicht mehr im Amt sein. Mal gucken, was in China passiert. Ich glaube, wir dürfen nicht zu pessimistisch sein, was den Welthandel angeht. Wir müssen uns weiterhin an die Regeln halten, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und die WTO ist noch nicht tot und hat immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Also die WTO ist nicht tot. Nicht, dass Sie mich da missverstehen. Ich habe eine klare Meinung zu dem Thema. Sie ist nicht mehr entscheidungsfähig am Ende. Und das macht sie, ich würde nicht sagen tot, also ist vielleicht ein bisschen übertriebener Ausdruck, das macht sie nicht 100% handlungsfähig. Und an dieses Thema, das dürfen wir nicht akzeptieren, an dieses Thema müssen wir rangehen. Ne? Mit einer Lösung, ich glaube, da können wir sagen, sind wir einig. Also ich möchte jetzt auch nicht die WTO abschaffen, das ist jetzt keine Revolution. Aber wir müssen schon gucken, wenn sie am Ende des Tages nicht handlungsfähig ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das keine Stärkung des Welthandels, der WTO selbst und der Industrie in der EU, aus meiner Sicht.
Und apropos Industrie, wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf die Unternehmen schauen, für Exportfirmen sind Handelsbarrieren ja grundsätzlich Gift und viele Konzerne versuchen deshalb in jedem großen Wirtschaftsraum einfach eine Produktionsstätte zu haben, aber Mittelständler können sich das wortwörtlich eben nicht unbedingt leisten. Was können die denn tun?
Also wir sind ein Mittelständler. Ich würde uns als Mittelständler mit 1500 Mitarbeitern, würde ich uns als Mittelständler bezeichnen. Wir gehen wirklich local for local. Wir machen kleine Produktionsstätte in den lokalen Märkten. Dort, wo die Märkte sind, machen wir auf. Wir wollen Risiken damit minimieren. Einmal auch Frachtrisiken. Mittlerweile ist ja jedes Schiff kann ja unter Beschuss kommen. Also da gibt's ja Risiken in Richtung Fracht. Es gibt Risiken in Richtung Zölle. Es gibt Risiken in jeder Richtung Verfügbarkeit und so weiter. Das wollen wir über Local for Local wollen wir eliminieren in kleinen Schritten. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, ich wäre ganz kleine Firma und ich habe die Kraft nicht, mich in solchen Märkte zu etablieren, dann muss man sich die Märkte einfach aussuchen. Ich glaube, dass wir stark genug sind, kleine Firma, wenn die weiß, wo in der Welt die Märkte sind, wird sie sich entsprechend ausrichten. Ich glaube, da dürfen wir unsere Innovationskraft in den Firmen, die wir haben, nicht ganz unterschätzen. Ich glaube, dass die strategischen Ansätze dort klar sind. Die kennen ihre Märkte und müssen sich dann entsprechend aufstellen. Also von daher ist zweigeteilt strategisch die Märkte aussuchen. Wir haben nicht in jedem Markt eine Produktion, aber in den Hauptmärkten, da muss man vielleicht auch einen Zwischenweg gehen. Also von daher sind wir auch kein Konzern, der das überall machen kann und vielleicht muss man einfach Prioritäten setzen.
Und Herr Richtberg, wie unterstützt der VDMA seine Mitglieder in dieser geopolitisch herausfordernden Zeit?
Ja, gerade das, was Herr Handke gesagt hat, da versuchen wir zu unterstützen. Also strategisch Märkte aussuchen, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir als VDMA unterstützen können. Wir haben beispielsweise Auslandsbüros in Singapur, in Indien und in Brasilien. Das sind Märkte, die jetzt noch nicht jeder bearbeitet. Und gerade wenn ein Unternehmen, was sich momentan umschaut nach neuen Märkten, hilft es einfach, wenn man vor Ort schon mal einen Ansprechpartner hat, der auch andere Unternehmen vermitteln kann. Und ich glaube, das ist eine Stärke des VDMA, die Vernetzung dann vor Ort, die wir Unternehmen bieten können. Und eine andere Leistung, die wir aktuell noch ganz wichtig erachten, ist, es kommt halt sehr, sehr viel an politischen Regelungen aus China und den USA, vor allem im Hinblick auf Exportkontrollen. Und es dauert immer ein bisschen, um das zu verstehen, was da genau gemeint ist und vor allem auch, wen das genau betrifft. Und auch da haben wir den Vorteil als VDMA, weil wir Büros sowohl in Washington als auch in Peking haben, dass wir vor Ort dann direkt nachfragen können, was bedeutet das genau? Wir können das analysieren und können es dann runterbrechen für die Unternehmen, was das jetzt konkret bedeutet, was Handlungsoptionen sind. Und ich glaube, das ist eine andere Stärke, die wir momentan haben, was den Unternehmen hilft.
Also kann ich gerade unterstreichen an der Stelle, eigene Erfahrung über den VDMA. Wir machen jetzt eine neue Produktionsstätte in den USA auf, haben wir Top-Kontakte dorthin bekommen in die verschiedenen States, die wir uns ausgesucht hatten. Also es war wirklich klasse. Und im Moment sind wir mit dem VDMA USA, mit unserer USA-Organisation sehr eng verbunden, die uns da helfen aus beider Sicht. Also einmal aus deutscher Sicht VDMA, aber auch USA-Sicht. Die helfen uns bei den Zöllen. Wie unterscheidet man uns? Also das ist ein riesen Mehrwert, der VDMA aus meiner Sicht hier mit den lokalen Ansprechpartnern, wenn man auch lokal was sucht, für uns Unternehmen anbietet.
Am 16. und 17. September trifft sich ja die Maschinenbau-Community in Berlin zum großen Maschinenbaugipfel. Bundeskanzler Friedrich Merz wird auch da sein. Und natürlich wird auch der globale Handel eins der zentralen Themen des Kongresses sein. Was glauben Sie, in welcher Stimmung werden die Unternehmerinnen und Unternehmer da jetzt hinkommen nach Berlin? Und was können die vielleicht auch für Anregungen mit nach Hause nehmen? Herr Handke.
Also die Stimmung ist sehr angespannt. Momentan. Die Weltwirtschaft schwächelt. Wir haben neben den Zöllen USA eine schwächelnde Wirtschaft in Deutschland, Europa. Ich komme jetzt gerade aus Korea am Wochenende. Auch dort sieht es nicht gut aus. Asien schwächelt, in Summe China auch. Indien läuft gut. Ich sage trotzdem, es ist eine große Unsicherheit in der Welt. Und Unsicherheit ist eigentlich das, was eine Wirtschaft und ein Wachstum in der Wirtschaft nicht gern mag. Von daher wird eine große Unsicherheit, wie geht's weiter? Wir haben keine Planungssicherheit im Moment. Wie läuft das nächste Jahr? Wenn man dann guckt, wir wollen Budget machen und wir wissen nicht, wie die nächsten 3 Monate laufen, wird das ein sehr anspruchsvolles Jahr 2026 auch werden. Bin trotzdem der Meinung, dass wir von diesem Maschinenbaugipfel positiv rausgehen. Ich glaube, wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen. Ich glaube, wir haben schon einige Krisen mitgemacht in der Vergangenheit. Ich glaube, wir sind stark, wir sind innovativ, wir finden unsere Lösung. Und als letztes sage ich immer, einer meiner Lieblingssprüche wird und ist, auf Regen folgt Sonnenschein. Das werden wir nicht verhindern. Die Frage ist nur, wie lange diese Regenperiode noch andauert.
Was Herr Handke gesagt hat, ist auch so ein bisschen das Ziel, was wir haben. Also er sagte, dass halt momentan sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht. Und was wir als VDMA bei Maschinenbaugipfel machen wollen, ist einfach Wege aufzeigen, wie andere Unternehmen unterschiedlichste Größe mit dieser Unsicherheit umgehen. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf das Thema von heute, Geopolitik, eingehen. Wir haben zum Beispiel ein Forum, wo wir zeigen wollen, wie gehen Unternehmen unterschiedlichster Größe mit der aktuellen Situation. Und Herr Handke hat es vorhin geschildert, dass er versucht, local for local zu produzieren. Das kann nicht jeder. Also es gibt dann noch kleinere Unternehmen, für die lohnt sich das wirtschaftlich einfach nicht. Deswegen haben wir auch ganz kleine Unternehmen da, die einfach vom Export noch mehr abhängen, die einfach mal zeigen, so stellen wir uns auf mit mehr oder weniger der einzigen Option Export. Wir haben aber auch größere, deutlich größere Mittelständler da, die dann wirklich, ich sag mal, noch ein paar Möglichkeiten mehr haben als Herr Handke, die wirklich in viele, viele Märkte können. Auch die zeigen einfach mal, wie ihre Strategie aussehen wird. Und ich glaube, der Mehrwert wird dann vor allem daher kommen, dass der Austausch das dann stattfinden wird. Und wenn man da einfach mal 1,5 Tage zusammensitzt, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit dazu.
Wie sich der Welthandel mit all seinen aktuellen Problemen in den nächsten Jahren entwickeln könnte und was das für Industrie und vor allem auch mittelständische Unternehmen bedeutet, darüber haben wir gesprochen mit Stefan Handke, Präsident und CEO der Schneeberger Gruppe und Vorsitzender des Außenwirtschaftsausschusses im VDMA. Vielen Dank Ihnen.
Danke auch.
Und mit Oliver Richtberg, dem Leiter der VDMA Außenwirtschaft. Auch an Sie vielen Dank für das aufschlussreiche, interessante Gespräch.
Vielen Dank, Frau Burmeister.
Ja, und schön, dass Sie den Podcast gehört haben. Vielleicht sind Sie ja neu und möchten ab jetzt nichts mehr verpassen. Das müssen Sie auch nicht. Abonnieren Sie gerne den VDMA Industrie Podcast. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigee. Und wenn Sie nähere Infos zum heutigen Thema wünschen, schauen Sie gerne auf vdma.eu vorbei. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.